ARD Sounds.
Und dann haben sie diese Tür, gerade bevor ich angekommen bin, geschlossen, alle hinter dieser Tür, und haben dann quasi die hässlichsten Sachen mir an den Kopf geschmissen. Das war so, ja, das, was jeden Tag irgendwie gesagt wurde, aber dann von allen und zusammen, und hau ab und geh weg und wir wollen dich nicht.
Herzlich willkommen im Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Maxim. Maxim hat als Kind viele Freunde, aber nach einem Schulwechsel beginnen seine Mitschüler plötzlich, ihn systematisch auszugrenzen und zu mobben. Das Paradoxe, unter ihnen befinden sich auch seine Freunde, also Jungs, die normal mit ihm umgehen, solange er mit ihnen allein ist. Nur in der größeren Gruppe werden sie zu Mitläufern und Maxims Schulzeit wird für ihn zur Hölle. 4 Jahre dauert seine Mobbing-Erfahrung und sie prägt sein Leben bis heute. Aber erstmal herzlich willkommen, Maxim.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
Danke dir für dein Vertrauen. Maxim, ich habe gerade gesagt, die 4 Jahre Mobbing haben Spuren bei dir hinterlassen. Also oft, wenn das über so eine lange Zeit geht, zerbricht ja auch etwas erstmal in einem. Wie gut hast du dich bis heute schon wieder zusammengesetzt?
Ja, bis heute, fragst du. Ist auch echt das Stichwort hier. Ich habe echt eine lange Zeit des Verarbeitens, des intensiven Verarbeitens hinter mich gebracht. Habe da auch das Glück gehabt, psychologische Betreuung und so zu bekommen, gerade in den letzten Jahren. Und das war für mich echt ein Game Changer, so die Spotlights da mal wirklich drauf zu richten. Ich war mir dessen zum Beispiel überhaupt nicht bewusst, wie sehr diese Mobbing-Erfahrung eigentlich mein ganzes Leben geprägt hatte, bis mich mein Psychotherapeut dorthin geführt hat. So. Und dann habe ich einfach die letzten Jahre sehr, sehr, sehr viel damit gearbeitet und bin jetzt bei einem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe das größtenteils verarbeitet, ich fühle mich bodenständig. Ich fühle mich zum Beispiel auch viel, viel authentischer als früher. Ja, ich kann in so vielen Hinsichten viel mehr ich sein. Und das ist wie eine Last, die einem von den Schultern fällt.
Du hast ja gerade nochmal gesagt, dass es dich wirklich sehr, sehr geprägt hat und es dir teilweise gar nicht bewusst war. Schauen wir jetzt mal oder nähern wir uns mal an dieser Zeit, als das alles losging, diese 4 Jahre. Du bist ja in Flandern, in Belgien groß geworden, hast leidenschaftlich gerne auch Fußball gespielt. Und ein Einschnitt in deinem Leben war dann auch eine Knieverletzung, ich glaube mit 12. Ne? Was hat sich da für dich verändert in dieser Zeit?
Wiederum, alles ist eigentlich die Antwort. Ohne dass ich es wusste, natürlich, als das losging. Es war gar nicht die Absicht, diese Verletzung oder eigentlich, muss ich sagen, Erkrankung, dass das so lange dauern würde. Aber die Knieerkrankung hat 4 Jahre angehalten. Und mehr oder minder während genau dieser 4 Jahre hat es dann auch eben mit dem Mobbing angefangen.
Wie sah es denn vorher aus? Also wie würdest du dich beschreiben? Hattest du einen großen Freundeskreis, wenn Fußball deine Leidenschaft war? Ich habe selbst früher ganz intensiv gespielt. Also ich glaube, ich kann mich da so ein bisschen in die Leidenschaft reinversetzen. Wie sah dein Leben denn davor aus?
Total. Also ich war ein super energischer, happy Kerl. Bis dahin war ich wirklich, auch sozial gesehen, hatte ich einen guten Status. So, ich war jemand, der sehr schnell und vielleicht auch zu schnell meine Meinung gesagt hat, der halt viele Freunde hatte. Ich war immer aktiv unterwegs. Ich war im Fußballverein, habe da 3-4 Mal, wenn nicht 5-mal die Woche Fußball gespielt und in meiner Freizeit, gerade in meinem Viertel, wie wir das nennen dann in Belgien, auch mit den Kids of the Block Fußball gespielt. Und plötzlich war das dann wirklich von 100 auf 0. Und das ist nicht mal übertrieben. Das ist wirklich, erstmal 6 Monate nicht. Und aus den 6 Monaten wurde 1 Jahr. Und so ging das dann 4 Jahre lang. Und das hat sich dann in alle Bereiche meines Lebens wiedergespiegelt eigentlich.
Ja. Also es hat sich von einem Moment auf den anderen so viel verändert. Und dann bist du noch aufs Gymnasium gekommen, also auf eine neue Schule. Waren das einfach auch sehr viele Zäsuren zur selben Zeit?
Das hast du richtig herauskristallisiert, ja, absolut. Alles relativ gleichzeitig, nur neue Schule, also in Belgien geht es dann aufs Gymnasium, so das Äquivalent. aus dem Fußballverein raus, aus den Pfadfindern raus, alles neu. Man kennt es halt so wie früher, man verhält sich so wie früher und irgendwann hat es dann angefangen, nicht mehr so gut anzukommen. Und ich gehe bis heute ein bisschen davon aus, dass der Anlass dafür vielleicht auch die Tatsache gewesen ist, dass ich gerade in dem ersten Jahr, wo ich keinen Sport mehr treiben durfte, ein bisschen zugenommen habe. Mhm. Und dass das so mein Anderssein unterstrichen hat. Mhm. Ich darf nicht mehr, ich bin derjenige aus der Klasse, der beim Sport nicht mitmacht. Der ist anders. Ich bin derjenige, der sich physisch ein bisschen verändert hat über das Jahr. Und wie gesagt, es ist nur eine Theorie, ich habe die Antworten natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das so mit für das Auspicken des, wenn ich es Opfer nennen darf, des Opfers mit einer Rolle gespielt hat.
Und wie fängt das dann an, dass du gemerkt hast, oh, da haben so ein paar auf mich abgesehen? Kannst du dich da an die Anfänge erinnern?
Schwierig tatsächlich, denn das hat sich alles so schleichend eingestellt.
Und ging das von denen aus, die du kanntest, also von deinen Kids on the Block, oder waren das andere neue?
Es waren tatsächlich die neuen. Also wir haben eine Gruppe gebildet, wie das so geht, gerade in dem Alter, während der Schulpause. Da findet man sich dann mit seinen Jungs und ich zusammen mit ein paar Alten, sage ich jetzt mal, die ich noch kannte von davor, zusammen mit vielleicht auch 5, 6, 7 anderen Jungs, die jetzt neu, also die ich noch nicht kannte von davor. Und ich weiß auf jeden Fall, dass der Anstoß eher von den Gruppenstärksten gekommen ist. Und das waren Jungs, die ich von davor eben nicht kannte. Und das hat eigentlich eher so mit Stiche angefangen, wenn du mich jetzt so fragst. Mit mal einem Joke hier, mal kurz lächerlich machen da, mal versuchen. Man probt sich so ein bisschen heran, wo ist seine Schmerzgrenze, und dann irgendwann, als klar war, okay, das macht Spaß, sind nach und nach alle auf diesen Zug aufgesprungen.
War das auch während des Unterrichts? Du hast gesagt, ihr habt euch dann immer in den Pausen getroffen. War das mehr in den Pausen oder auch nach der Schule? Also wann hat sich das abgespielt?
Vor allen Dingen in den Pausen. Ich denke, die Jungs haben selber auch gewusst, dass wenn dieses Verhalten jemandem auffallen sollte, gerade von Erwachsenen oder von Lehrern, dass es nicht gerade gut geheißen würde. Von dem her war es schon auch echt eher beschränkt auf, also 90% der Mobberei war beschränkt auf die Situation, wo wir in unserer Gruppe ohne Obacht, also ohne, ohne dass irgendein Erwachsener das irgendwie beobachten konnte.
Was ist dann in dir vorgegangen? Also hat dich das sauer gemacht? Bist du auch mal aggressiv geworden? Oder dachtest du jetzt eher, oh Moment, wenn ich jetzt noch wütend werde, dann mache ich es noch schlimmer? Also wenn du so deine Innenwelt beschreibst, was hat das ausgelöst?
Am Anfang war vor allen Dingen das große Fragezeichen da, glaube ich. So, also, hey, was passiert hier jetzt? Man kann das gar nicht einordnen. Wie gesagt, ich war eigentlich so eher der Coole der Klasse früher, gerade so in meiner Grundschule. Da waren wir auch nur eine Klasse so und ich habe mich mit allen gut verstanden und irgendwie passiert das dann. Und dann, ja, die erste Reaktion ist erstmal, hast du sie noch alle? Also wirklich so oder manchmal auch mal mit Aggression oder irgendwie so oder so zu antworten oder zu versuchen. Ich glaube, ich habe sogar versucht, irgendwie die Aufmerksamkeit auch von mir auf andere vielleicht auch weiterzuschieben. Ich weiß, gerade so am Anfang habe ich die wildesten, einfach die unterschiedlichsten Strategien angewendet, zu versuchen, dem zu entkommen. Und ja, irgendwann kommt dann das Verständnis, ich kann dem nicht entkommen.
Wie ist es denn mit denen gewesen, die du kanntest, mit denen du gespielt, trainiert hattest, mit denen du als Fußballer zusammen warst, die du aus deiner Gegend kanntest? Waren die dann still? Haben die dann mitgemacht? Wie hast du die erlebt? Selbst wenn die nicht die, ich sag mal in Anführungsstrichen, diejenigen waren, die ganz vorne in der Hierarchie waren. Also, aber wie haben die reagiert?
Auch mit der Zeit haben die ganz normal wie die anderen auch mitgemacht. Also irgendwann wird das auch zur Erwartungshaltung in dieser Gruppe. Und wird, glaube ich, der restlichen Gruppe auch klar, was die Konsequenz ist, nicht dazu zu gehören. Wenn du verstehst, wie ich das meine. Also wenn das immer weiter intensiviert wird, dieses Ausgrenzen und über ein Lustigmachen mir gegenüber, dann wird, glaube ich, den anderen automatisch klar, okay, wenn ich nicht hier mitmache, naja, dann bin ich halt der Outsider und im schlimmsten Fall passiert mir das. Mhm. Und dementsprechend kann ich wirklich sagen, es gab zwar Unterschiede zwischen einzelnen Individuen, also Jungs, die mehr mitgemacht haben als andere, aber im Großen und Ganzen war es wirklich eine Gruppendynamik am Ende, wo ja das halt für gut geheißen wurde. Genau dieses Verhalten mir gegenüber dann, weil ich war dann ja auch der Alien. Ich war dann ja auch der nicht dazugehörte. Also macht man das.
War das denn nur in dieser Situation so? Also in den Pausen, in dieser größeren Gruppe, in der Schule? Oder hast du manche davon auch nochmal, was weiß ich, am Nachmittag oder so oder am Wochenende auch nochmal einzeln in deiner Umgebung getroffen, wenn die bei dir in der Nähe gelebt haben?
Ja, du musst dir vorstellen, ich hatte kein soziales Netzwerk mehr zu der Zeit.
Da war gar nichts mehr, okay.
Naja, mein Fußball war nicht mehr wegen Knie. Ja. Pfadfinder war nicht mehr. Also die einzigen, die ich noch hatte, waren eigentlich die, die auch im Dorf gewohnt haben und die auch da auf der Schule waren und die zwangsläufig mit in der Gruppe drin waren. Wir waren so eine kleine Schule, da gab es eigentlich nur 2, maximal 3 kleine, also kleine, mittelgroße Jungsgruppen. Und ich habe mich halt meiner Gruppe so zugehörig gefühlt. Und dementsprechend war für mich meine einzige Art und Weise, überhaupt noch ein normales soziales Verhältnis aufrechtzuerhalten mit irgendjemandem, mich trotzdem mit den Jungs zu treffen, die sich auf der Schule so mies mir gegenüber verhalten haben, bei ihnen zu Hause oder bei mir zu Hause wirklich ganz, ganz normal waren.
Die waren ganz normal in dem Moment.
Ganz normal. Ich habe mit denen Ping-Pong gespielt. Ich bin zu denen oder sie zu mir und haben dann beieinander, wie sagt man das, wenn man übernachtet, so Pyjama-Party-mäßig, dass man halt einen Film geguckt hat und der eine bleibt beim anderen und haben gesprochen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das kein einziges Mal angesprochen, weil ich Angst hatte, auch das noch zu verlieren. Okay, also aus der Not heraus habe ich diese Beziehung in dem Setting noch gepflegt und gehegt, obwohl die gleichen Jungs eigentlich mitverantwortlich waren für das Ganze.
Weil genau das hätte ich jetzt gefragt, ne? Wenn man so beieinander ist und übernachtet und so, ob du da auch mal mit denen ins Gespräch gegangen bist. Aber klar, du wolltest zumindest an dem festhalten. War denn das mit der Hoffnung verbunden, dass wenn ihr euch da jetzt so super versteht und einen tollen Nachmittag habt und du übernachtest, dass sie dann vielleicht doch irgendwann anders auch sind in der Schule oder hattest du das schon abgehakt quasi?
Zweiteres. Ich hatte keine Hoffnung mehr daran. Also 4 Jahre, das ist schnell gesagt, aber das ist eine Ewigkeit, gerade in dem Alter. Und das ist ein Alter, wo einem das Leben und die Regeln des Lebens auch neu geschrieben werden, verstehe ich so jetzt im Nachhinein betrachtet. Und mir ist jetzt auch bewusst, das war das neue Normal. Und das, was mir gespiegelt wurde gerade von diesen Jungs, ist, auch du bist nicht normal. Und ich kann dir sagen, mit der Zeit glaubt man wirklich daran, dass man selber, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, mitverantwortlich ist oder einfach ja, wegen des Nicht-Normalseins auch nicht normal behandelt werden kann.
Also du hast dir irgendwann die Frage gestellt, irgendwas muss mit mir nicht stimmen sozusagen. Oder nicht nur die Frage, du hast sie so für dich beantwortet.
Ich habe das komplett für mich verinnerlicht so. Das ist aus meiner Sicht die größte Folge, zumindest für mich gewesen, des Mobbings. Dass sich das so tief verinnerlicht hat und dass es so lange gebraucht hat, auch als erwachsener Mensch noch, das wieder raus zu bekommen, dass man, wenn dir die Regeln so geschrieben werden von deinem Umfeld und wenn dir immer wieder gespiegelt wird, du bist nicht liebenswert, du bist anders, du bist irgendwie komisch und wenn man dir begegnet, kannst du nicht damit rechnen, dass man dich normal behandelt, dann nimmt man das mit.
Das heißt, das Selbstbild war dann auch, ich bin nicht liebenswert, sozusagen.
Ja. Ja.
Du sagst ja auch, es gibt ein Erlebnis, eine Erinnerung für dich, die symbolisch diese ganze Zeit auch zusammenfasst. Was war das für ein Erlebnis?
Ja, es war eine ganz normale Schulpause. Da bin ich dann raus und dann wahrscheinlich kurz auf die Toilette oder so, hab meinen Bezug zu der Gruppe kurz verloren. Und anstatt, dass wir uns ganz normal in unserem gewöhnlichen Fleck wieder getroffen haben, war da niemand. Und dann habe ich mal kurz in die Runde geschaut, über den Schulplatz auch und dann gesehen, dass sie sich alle von mir, also beziehungsweise sie entfernen sich einfach auf die andere Seite des Schulplatzes. So, aber wir hatten einen sehr, sehr großen Schulplatz. Und dann bin ich einfach hinterher, habe mir dabei nichts gedacht, sind über eine gewisse Brücke da auf dem Schulplatz noch weiter weg, immer weiter weg in das alte Teil dieses Gymnasiums bis hin zu so einem sehr alten Gebäude, wo wir auch einmal die Woche Unterricht hatten. Und ich lief so 200 Meter hinterher oder so und habe mir dabei, also immer mehr auch gerade auf dem Weg Fragen gestellt, so okay, was, hä? Also was ist hier denn los? Aber ich habe es noch nicht so wirklich auf mich bezogen. Ich dachte einfach, okay, die Jungs, man hat mir nichts erzählt, was ja eh normal war, weil ich nicht teilhaben durfte. Und da gibt's jetzt was, irgendeine Veranstaltung oder sie machen da was an einer anderen Location, in einem anderen Gebäude und ich muss hinterher. Und bin ich halt hinterher. Und dann sind die Jungs alle in dieses ältere Gebäude. Das war so ein Klostergebäude mit einer hölzernen Tür, weiß ich noch ganz genau. Und dann haben sie diese Tür, gerade bevor ich angekommen bin, geschlossen, alle hinter dieser Tür verriegelt auch und haben dann quasi die hässlichsten Sachen mir an den Kopf geschmissen. Wirklich das war so, ja, das, was jeden Tag irgendwie gesagt wurde, aber dann von allen und zusammen und hau ab und geh weg und wir wollen dich nicht und du bist eh nur, ich kann es nicht mehr wiedergeben, was genau gesagt wurde, aber warum es mich so geprägt hat, ist, weil ich all diese Stimmen hinter dieser Tür, ich konnte die Gesichter nicht sehen, aber ich hörte die einzelnen Stimmen, die alle eins nach der anderen diese verletzenden Sachen gesagt haben und das ist so tief ins Mark gegangen in dem Moment, was für mich verkörperlicht hat, was ich eigentlich auch jeden Tag ganz normal auf dem Schulplatz miterlebe, ohne dass es so ja ausgespielt wird, ohne dass diese Tür jetzt zwischen uns steht.
Also im Grunde das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, erniedrigt zu sein, verletzt zu sein, aber sinnbildlicher wirklich ausgeschlossen zu sein in dem Moment.
Ja.
Also ich merke auch, dass das immer noch nah bei dir ist, das Ganze. Und du sagst ja, ich meine, für Mobbing braucht es keinen Grund, selbst wenn du dich gefragt hast, mag das vielleicht dran gelegen haben, dass du nicht mehr Fußball spielen konntest und so weiter. Aber die Selbstzweifel waren da, dein Selbstbild war geprägt von dieser Zeit. Nun hast du schon gesagt, du konntest mit deinen Freunden darüber nicht reden, also mit deinen Freunden in Anführungsstrichen, aber mit denen du noch Zeit verbracht hast. Ist das Ganze denn deinen Eltern aufgefallen, was mit dir los ist?
Meiner Mutter, irgendwann ist es aufgefallen. Die hat wahrscheinlich einfach mit der Zeit gemerkt, dass es mir nicht unbedingt gut ging. Aber ich habe jetzt nicht proaktiv mit ihr darüber geredet. Sie hat natürlich irgendwann Fragen gestellt. Okay, was ist los? Und die Sache ist, meine Mama wurde selber gemobbt. Und hatte da natürlich dann schon irgendwie so ein
Eine Antenne dafür.
Ja. Das Schwierige ist natürlich, ich war in der Lage, wo ich halt auch nicht mich selbst so sehr als, ich weiß nicht, ob ich überhaupt das Wort Mobben damals in den Mund genommen hätte, weil ich, für mich war das einfach mein Alltag. So wurde mein jeden Tag geschrieben. Das ist mein Normal. Und ich habe dieses Bewusstsein dafür, dass das alles nicht okay war, viel, viel später eigentlich entwickelt. Klar, ich habe es ja gespürt in dem Moment, aber so richtig gewusst, dass ich zum Beispiel das Recht gehabt hätte, hier doll an irgendeine Alarmklingel zu ziehen und zu sagen, das geht hier gar nicht, habe ich nicht, weil ich habe ja auch, wie gesagt, vorher das Problem teilweise bei mir selbst gespiegelt bekommen und gesucht.
Aber hat dich das traurig gemacht? Also hast du abends auch mal vorm Einschlafen oder so im Bett gelegen und ins Kissen geweint? Oder war das eher so ein Gefühl, du lässt diese Gefühle gar nicht zu? Hat sich das eher so stumpf angefühlt? Wie würdest du das beschreiben, was das ausgelöst hat?
Am Anfang bestimmt, aber irgendwann kannst du dir das einfach nicht mehr erlauben, an dich rankommen zu lassen. Dass jeder einzelne Kommentar, jede einzelne Ausgrenzung, Abgrenzung kommt irgendwie an, psychologisch. Du kannst es dir irgendwann einfach nicht mehr erlauben, dass man noch Aufmerksamkeit verschenkt diesem Schmerz. Und die Folge ist, dass man ein richtig, richtig dolles, dickes Schutzschild aufbaut, in dem solche Stoße zwar noch ankommen, aber wie gesagt, es wird keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt und man muss irgendwie da durch. Es gibt eh keine andere Wahl. Life goes on.
Ja, aber ich frage mich, deine Mutter hat ja zum Beispiel eine Antenne dafür gehabt. Und wenn sie sieht mit ihrer Antenne, was das mit dir macht. Habt ihr irgendwann mal versucht, in der Schule was zu bewirken? Also, keine Ahnung, dorthin zu gehen zum Klassenlehrer oder zur Klassenlehrerin, irgendwie versuchen, ein Gespräch in Gang zu setzen. Hat es solche Versuche, solche Hilferufe, solche Rettungsversuche, wenn man so will, gegeben?
Hat es einmal gegeben. Ich kann es auch nicht mehr hundertprozentig reproduzieren, wie das zustande gekommen ist. Aber auf jeden Fall hat meine Mama Kontakt zum Schuldirektor gesucht. Daraufhin ist es zu einem Gespräch gekommen zwischen einem der Jungs aus dieser Gruppe, der mit dem ich mich eigentlich noch, also der am wenigsten gemobbt hat, sagen wir es mal so, der am respektvollsten war mir gegenüber, dem Schuldirektor und mir. Und dann saßen wir da so in so einem Dreiergespräch, Schuldirektor links von mir, der andere Junge rechts von mir. Und dann war das wirklich wie so eine Polizeibefragung, ne? So, okay, Maxim, erzähl mal, was ist denn dein Problem? Und da muss man sich vorstellen, also jetzt im Nachhinein denke ich mir, mein Gott, also wie soll ich denn reproduzieren, was mein Problem ist, wenn man mir seit Jahren einprägt, ich sei selber teilweise das Problem. Und ich kann gar nicht mehr unterscheiden, inwiefern. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, ja, absolut. Ich weiß, worauf du hinaus willst, ja.
Das war super. Ich konnte nichts mit der Situation anfangen. Das war so, ich hatte ja keinen Bezug mehr zu meinen Gefühlen, weil ich die komplett abgestumpft hatte. Und dann fragt man mich ja, wie geht's dir dabei? Was passiert denn? Ja, was soll ich denn erzählen? Mir geht's irgendwie nicht gut dabei. Und dann sagt der andere, ja, aber teilweise suchst du es dir ja auch selber. Ja, okay, Bestätigung von dem, was ich jeden Tag eh schon 100-mal höre. Ja, okay. Und dann hat sich das Gespräch aufgelöst und dann ist dementsprechend danach auch nichts passiert.
Und bei dir war klar, okay, jetzt war es schon ganz oben, in Anführungsstrichen, also nicht nur in Anführungsstrichen, es war beim Rektor. Das geht jetzt dann so weiter, jahrelang. War das so das Ergebnis im Endeffekt?
Ja, ich denke auch, dass es kurz darauf war, dass ich für eine gewisse Zeit, anstatt mich dem zu geben, mich weggesperrt habe über die Pausen. Ich habe das nicht durchgehalten, also nicht über Jahre hinweg, aber ein paar Monate auf jeden Fall.
Was
bin ich dann
das?
Während der Pausen verschwunden.
Wo warst du dann?
Ich habe mich verschlossen in den Toiletten.
Puh, das war, also von mir aus betrachtet natürlich, fragt man sich, Mensch, wieso muss das so weit kommen? Würdest du im Nachhinein sagen, da hätten Menschen schon was sehen können, was sehen sollen. Also Lehrerinnen und Lehrer, die auch einen Blick auf den Schulhof haben, was auch immer, die einen Blick auf dich haben, dass du dich da über so einen Zeitraum in der Toilette einschließt. Ich meine, das war ja nun ein Hilferuf, selbst wenn ihn da keiner sieht. Aber was sagst du, hätten das Leute mitkriegen können, sollen, müssen?
Wenn das Bewusstsein da ist, würde sowas auffallen, glaube ich. Aber ich bin einfach der Meinung, dass damals kein Bewusstsein für sowas da war. Also die Jungs haben, wie vorher auch gesagt, nicht auffällig gehandelt. Das war alles in unserer intimen Gruppe. Also hat es sowas gebraucht wie eine Mama, die sagt, ey, da ist was nicht in Ordnung. Und wenn es dann auch keine Mechanismen gibt, da wirklich opfergerecht daran zu gehen in so ein Gespräch und ja eben diese emotionale Schiene aufzumachen und vielleicht auch mich separat zu nehmen und mich separat zu fragen, was los ist, was zum Beispiel nicht passiert ist. Also ich habe nur dieses Dreiergespräch gehabt, was eine super schwere, weil das wiederum so eine soziale Situation darstellt, in der ich mich unwohl fühle, dem gegenüber, der mir wehgetan hat.
Ja, es ist nicht die Situation, in der man sein Herz ausschüttet, weil man so 1:1 ist und sich im vertrauten, geschützten Raum empfindet, ne, und befindet.
Ja. 100%. Und sowieso war Herz ausschütten alleine meiner Mutter gegenüber schwierig. Ja. Was soll ich dann dem Schuldirektor sagen?
Ja. Hast du mal überlegt oder haben vielleicht auch, hat deine Mutter mal gedacht, lass uns da weggehen? Lass uns auf eine andere Schule vielleicht? War das mal in euren Gedanken?
Das ist eine sehr gute Frage und es ist auch eigentlich eine logische Frage, mit der ich mich gerade auch als Erwachsener dann beschäftigt habe und meiner Mama auch im Nachhinein gefragt habe, so warum eigentlich nicht? Also für mich kann ich die Frage ganz klar beantworten. Das war keine Möglichkeit, einfach weil, ja, das war das gute Gymnasium bei uns um die Ecke, nur 3 Kilometer entfernt, da konnte ich mit dem Fahrrad hin. Das war einfach, meine Mama und mein Dad haben irgendwie, also haben weit entfernt gearbeitet, schwierige Arbeitszeiten gehabt, wenn ich dann auch noch in die Stadt gewesen wäre. Man hätte mich abholen müssen teilweise. Das war einfach, vom Anfang an wurde mir das so ich würde jetzt nicht sagen reingetrichtert, aber das war einfach so klar, das wird dein Gymnasium. Und deswegen ist es auch als Kind, als Jugendlicher mir nie eingefallen, es gibt hier die Möglichkeit, Schule zu wechseln. Mhm. Und natürlich stellt sich dann die Frage, okay, aber meine Mama hatte ja die Antenne, sie hätte Schule wechseln können. Und ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster, wenn ich für sie antworte. Aber sie hat gesagt, ja, dadurch, dass ich gemobbt wurde, hat sich das für mich fast so ein bisschen angefühlt, als gäbe es da eh keinen Weg drumherum, als müsstest du dadurch.
Dadurch, und zwar nicht nur durch ein halbes Jahr, sondern durch 4 Jahre. Also das muss man wirklich sich nochmal vergegenwärtigen. 4 Jahre, das ist echt eine lange Zeit. Wie hat diese Zeit denn geendet? Also wie hast du dich aus dieser Mobbing-Situation befreit?
Im 5. Jahr, also in Belgien gibt es 6 Gymnasiumjahre, in dem 5. Jahr habe ich den Studiengang gewechselt, kann man sagen, und bin ich dadurch in eine völlig andere Klasse gelandet und habe da das Glück gehabt, ehrlich gesagt, dass 2 Jungs aus dem Jahr über mir sitzen geblieben sind und ein anderer Junge in der Klasse war, den ich noch nicht kannte und mit dem das ist dann mein bester Kumpel geworden, relativ schnell. Und wir beide zusammen mit den 2 Jungs, die sitzen geblieben sind, wir sind dann zu einer Vierergruppe geworden und haben uns wirklich super gut zurechtgefunden, haben ja einfach angefangen, auch uns nach der Schule zu treffen. Und ja, dementsprechend gab es dann auch für mich keine Notwendigkeit mehr, mich überhaupt noch mit den anderen zu treffen oder irgendwie da was zu suchen.
Und die haben dich auch in Ruhe gelassen?
Teilweise. Also es kam hin und wieder zu komischen oder schmerzhaften Bemerkungen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich ein paar Mal in der Stadt war und dass man versucht hat, mich ins Wanken zu bringen, indem man irgendwas gestikuliert oder sagt aus der Ferne, als man mich da gesehen hat. Es war zu Ende, weil wir diese Dynamik nicht mehr hatten, dass wir uns jede Pause getroffen haben. Mhm. Aber es war nicht zu Ende, dass sie mich jetzt irgendwie als ebenbürtig betrachten würden oder sowas. Es war schon noch so, dass noch ein gewissen Spaß dabei war, wenn sie mich entmachten konnten auf irgendeine Art und Weise, dann haben sie es doch noch gemacht.
Also es ging schon um Entmachtung, um Kleinhalten, oder?
Ja. Mhm.
Du hast dann nach der Schule studiert, warst dann auf Weltreise über mehrere Jahre. Wie lange warst du auf Weltreise?
4,5 Jahre.
Ungefähr. 4,5 Jahre. Wenn du zurückschaust, was hast du gesucht in dieser Reise?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte das auch alles noch vor nicht so vielen Jahren nicht unbedingt mit dieser Mobbing-Erfahrung in Verbindung gesetzt, aber jetzt sehe ich das schon ganz anders. Ich meine, ich habe keine super starken sozialen Kontakte gehabt zum Anfang meiner Reise. Klar, ich hatte da zum Beispiel dann diese Gruppe von 3 Jungs und so. Mhm. Aber auch da hatten wir dann gewechselt auf Uni, dann wird alles nochmal durcheinander. Also sowieso ist das, was ich mitbekommen habe, soziale Kontakte sind erstens nicht für ewig, nicht stabil und auch in vielen Hinsichten gefährlich. Und deswegen hat mich zum Beispiel ein soziales Umfeld oder eine Partnerin oder auch meine Familie überhaupt nicht davon abhalten können oder war keine Motivation für mich, irgendwie nicht länger wegzubleiben. Mhm. Na, da, wo andere sagen so, boah, ey, maximal 1 Jahr, da muss ich irgendwie zurück zu meiner Familie oder da gibt's ja meine besten Freunde und so. Ich hatte eben diese Tiefe nicht, weil ich auch nachdem ich vom Gymnasium weg war, mich natürlich selbst, also was heißt natürlich, aber das weiß ich jetzt, mich selbst geschützt habe vor zu tiefen Beziehungen, weil das so tief reingetrichtert war, dass Beziehungen halt auch gefährlich sein kann.
Was hast du denn auf der Reise gefunden oder auch nicht gefunden? 4,5 Jahre, das ist ja noch länger als diese Mobbing-Erfahrung, das ist auch wieder eine lange Zeit. Was hast du da gefunden oder auch nicht?
Erstens selbstverständlich die Reiseerfahrung, also das ist nicht nur ein Fund, das ist ein Schatz. Mhm. Das ist, ja, das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie happy ich darüber bin, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Auf der anderen Seite, ja, habe ich auch irgendwann oder bin ich irgendwann mir selbst begegnet, Michael. Mhm. Irgendwann nach 2,5 Jahren Reise war ich in Kanada, habe da auch gewohnt, 1 Jahr über ein Work-and-Travel-Visum. Und ich kam so für mich zum Schluss, ey, jetzt genieße ich schon 2,5 Jahre diese völlige Freiheit. Ich mache die geilsten Sachen überall. Ich gehe tauchen, ich gehe Yoga machen, ich treffe immer wieder neue Leute. Und trotzdem merke ich in mir drin, so richtig happy bin ich nicht und mir fehlt was. Und dieses Verständnis ist eben dann in der Mitte der Reise, also nach 2,5, 3 Jahren, gekommen und dann habe ich mich auch wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Also ich habe wortwörtlich mir eine Auszeit gesucht, habe angefangen, über einen Monat hinweg einfach nur zu schreiben, mich mit Emotionen auch zum ersten Mal, mich mit Psychologie, mich mit auch Spiritualität auseinanderzusetzen und habe da dann auch feststellen müssen, dass es wirklich Komponenten gibt, die mir meine Weltreise nicht geben kann und die mir intrinsisch gefehlt haben und jetzt auch noch fehlen, wie zum Beispiel soziale Verbindung, tiefe Beziehung.
Das hört sich an wie ein langer Weg zu dir selbst, also ein langer Weg über Reisen, über Reflexion, auch über Reflexion, was passiert in Liebesbeziehungen, was passiert, wenn es tief werden soll. Du warst dann, wenn wir nochmal einen Sprung machen, am 7. Oktober 2023 während des Terrorangriffs der Hamas in Israel. Was hat das nochmal in dir ausgelöst?
Das Wichtigste, was ich da rausgefunden habe, ich war da auch mit meiner damaligen Freundin, das Wichtigste, was ich für mich rausgezogen habe nach der Erfahrung, ist, dass ich mir selber nicht gestehe, wie schlimm das eigentlich war. Ich habe quasi ganz, ganz klar gesehen, okay, krass, ich bräuchte eigentlich jemanden zum darüber reden. Ich komme eigentlich nicht hundertprozentig klar mit dem, was da geschehen ist und dem Leiden der Menschen und den Schmerzen und auch den Spalten zwischen unterschiedlichen Menschen und Bevölkerungsgruppen. Und das hat mir alles so viel Leid getan. Und da habe ich quasi dann gemerkt, obwohl mir das alles leid tut, habe ich immer noch diesen Schutzmechanismus, dieses Schutzschild, wodurch ich gar nicht erst zu diesen Gefühlen so wirklich durchkomme. Also ich hoffe, das ist verständlich, was ich versuche auszudrücken.
Ja, ja,
so. Und das ist Mitgrund gewesen, warum ich mir dann professionelle Hilfe gesucht habe.
Ah, okay, also da war niemand anders, der das Schutzschild irgendwie aufgebrochen hat, sondern du hast versucht oder dir war klar, jetzt muss ich dieses Schutzschild lüften. Ja, also da muss ich mir Hilfe holen, da muss ich ran.
Ja, das war ja so eine krasse Erfahrung. Ich habe da ja auch gemerkt, ne, meine damalige Partnerin hat so reagiert auf diese Situation und teilweise wahrscheinlich viel gesünder als ich. Hat auch Emotionen zeigen können, hat weinen können und ich habe mich stark gehalten. Ich war auch für sie da als Stütze, als Halt.
Ja.
Und dann habe ich einfach im Nachgang gemerkt, ey, mir stehen die Tränen nahe, aber ich kann nicht weinen. Es kommt nicht durch. Was ist denn da eigentlich los? Bis ich dann auch rational verstanden habe, so ey, also wir sind geflüchtet in Schutzbunkern, während da Leute um uns gestorben sind, während wir die krassesten Geschichten gehört haben und dann kommt noch dieses ganze, ja, in den News natürlich Leiden von beiden Seiten dazu, was sich wirklich, wirklich mitgerissen hat, aber so richtig raus kommt es nicht. Und das hat mich beschäftigt.
Ja, du hast ja dann auch einen Psychologen gefunden nach einiger Zeit. Wie schnell war klar, war ihm klar, war dir klar, dass das, was in dir vorgeht, auch ursächlich sehr mit diesen 4 Jahren in der Schule, mit diesen 4 Mobbing-Jahren zusammenhängt?
Also mir war gar nicht klar, dass ich zum Psychologen gehe oder Psychotherapeuten lieber und dass wir uns hauptsächlich mit Mobbing beschäftigen würde. Wie gesagt, dieser Konflikt war das Erste. Und das Zweite, dass ich eben auch dann rausgefunden hatte, es gibt bestimmte Beziehungsmuster, die ich aufarbeiten muss, weil mir die gespiegelt werden. So, damit bin ich zum Psychotherapeuten.
Ja.
Und im ersten Gespräch schon, Michael, im ersten Gespräch sind wir da hängen geblieben. Meine Psychotherapie war 1 Jahr lang und wir sind bis zum letzten Gespräch beim Mobbing hauptsächlich, nicht zu 100%, aber zu 97% hängen geblieben.
Wie schnell seid ihr dann an deine Gefühle gekommen, die ja unter dem Schutzschild auch verborgen waren über Jahre?
Das hat 1 Jahr gebraucht. Wir sind da sehr systematisch, auch sehr schnell eigentlich mit EMDR rangegangen, um eben zu versuchen, und auch mit der Frage immer wieder, was macht das mit dir? Wie fühlst du dich jetzt? Und ich weiß noch ganz genau am Anfang dieser Therapie, ich konnte nichts mit der Frage anfangen. Wie fühle ich mich? Was willst du eigentlich von mir wissen? Und daraufhin haben wir gearbeitet über, wie gesagt, das ganze Jahr, bis ich am Ende wirklich auch emotional, psychisch gespürt habe, dass das langsam, dass wir das abbauen, dieses Schutzschild. Und dass das all das, was da drunter steckt, also ich habe in dem Jahr so viel geweint, wie ich in meinem ganzen Leben nicht geweint habe. 5-mal so viel. Es ist krass, was da alles rausgekommen ist. was super gut war und mich dann auch in die Lage versetzt hat, gegen Ende dieser Therapie so eine Frage endlich zu beantworten.
Du hast ja zu Beginn beschrieben, wie du warst, als du Fußball gespielt hast, als du irgendwie noch so klar mit dir warst, irgendwie auch draufgängerisch, so habe ich das ein bisschen für mich interpretiert. Nach all dem, was du erlebt hast, nach all dem, was du auch erkannt hast in der Therapie, könntest du beschreiben, wer und wie du heute bist, was dich heute ausmacht?
Ich glaube, da würde ich den Loop so ein bisschen zum Anfang zurückschließen, dass ich einfach jetzt das Gefühl habe, ich habe zu mir gefunden, ich kann, und das war wirklich eine Frage, die ich schwer beantworten konnte, gerade auch emotional, jetzt sagen, wer ich bin. Mhm. Das ist zwar nicht statisch, das ist immer noch dynamisch, aber ich stehe zu mir. Und das meinte ich mit Bodenständigkeit, das meinte ich mit Authentizität. Ich nehme meine eigenen Grenzen endlich wahr überhaupt. Und es ist auch okay, diese einzuhalten. Und das konnte ich früher nicht. Mhm.
Hast du die Mobber nochmal wieder gesehen später?
Nein.
Würdest du sie konfrontieren oder sagst du, das ist abgeschlossen, ich will mit denen einfach nichts mehr zu tun haben?
Im Zweifel wäre meine Antwort, ich will eigentlich wahrscheinlich lieber nichts mehr mit denen zu tun haben, weil ich auch nicht weiß, ob es einen Nutzen für mich gibt, wenn ich mit denen sprechen würde. Und dann frage ich mich, wenn es keinen Nutzen für mich gäbe, warum? Ja, es war echt ein Prozess, die letzten 20 Jahre das alles aufzuarbeiten und da jetzt die Pandora-Büchse aufzumachen, indem ich vielleicht mit denen spreche und dann vielleicht auf Unverständnis oder sowas stoße, was mich emotional wahrscheinlich verletzen würde, um nochmal diese Absagen der eigenen Realität oder Verneinen der eigenen Realität, davor habe ich wahrscheinlich Angst.
Kannst du heute anders lieben, anders Beziehung führen oder ist das immer noch eine Baustelle?
Wenn du mich nach meiner Meinung fragst, dann ist meine ehrliche Einschätzung jetzt, dass ich jetzt lieben kann.
Schön, das freut mich. Das freut mich wirklich. Das ist gut.
Man kann sich natürlich immer nur mit sich vergleichen. Und ich hätte, ne, dem ist mir auch bewusst, ich hätte vor 5 Jahren auch gesagt, ich kann Beziehungen. Obwohl ich jetzt sage, konntest du nicht. Ich habe jetzt ein anderes Gepäck mit dabei und ich habe jetzt auch viele Referenzen und auch noch ein bisschen mehr Beziehungserfahrung mit dem Gepäck, wo mein Fazit jetzt tatsächlich lautet, ich glaube, ich darf sagen, ich bin beziehungsfähig.
Und wenn du heute alles zusammennimmst, also das, was du erfahren hast, was ist dir heute wichtig im Leben? Ich stelle die Frage immer am Schluss, in dem Bewusstsein, dass sie nicht leicht ist.
Ich weiß. Ich überlege mir nur, wie ich sie beantworte. Also die Antwort habe ich, aber da würde ich dann dieses Stichwort Verlässlichkeit oder diesen größten Wert für mich Verlässlichkeit erwähnen, dass ich das in jeder Art Beziehung, ob das jetzt freundschaftlich, romantisch, einfach menschlichen Beziehungen, dass mir das am allerwichtigsten ist, egal in welcher Hinsicht, auch beruflich, ne? Also wenn's für mich irgendwie in eine Richtung geht, wo ich mich nicht respektiert fühle und wenn ich das auch ausdrücken kann und da ändert sich nichts, dann ist es auch für mich okay, diese Beziehung zu beenden an der Stelle. Verlässlichkeit hat sehr viel mit Respekt auch für mich zu tun. Zu respektieren, dass in deinem Sein, in deinem Wesen X vorgeht und in meinem Wesen Y vorgeht und dass ich halt versuche, dem Rechnung zu tragen. Ich hoffe, ich mache es jetzt nicht zu theoretisch, aber...
Nee, also ich schließe daraus, die Leute, die dir nah sind und die dir nah kommen, auf die möchtest du auch bauen können.
Ja, hundertprozentig.
Ich danke dir, Maxim, für diese Reise durch einen Teil deines Lebens und für deine Offenheit und dir auch auf allen weiteren Etappen alles, alles Gute. Danke dir.
Danke fürs Zuhören.
Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Barbara Christopher, Sven Hauser, Isabel Meyer, Benedikt Karl, Produktion Michael Wagner und vielen Dank auch an euch natürlich fürs Zuhören. Und wenn ihr an weiteren spannenden Podcasts interessiert seid, dann empfehle ich euch den Podcast Im Namen der Hose. Sex ist aufregend, chaotisch, manchmal peinlich, aber nichts ist zu verrückt, um drüber zu sprechen. Auri Sattelmeier und Sebastian Heigl reden über alles, was euch beim Thema Sex bewegt, Im Namen der Hose, der Sex-Podcast von PULS, zu hören in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald bei Das wahre Leben, und solltet ihr Kritik, Lob oder auch selbst eine interessante Geschichte zu erzählen haben, meldet euch unter daswahreleben@swr.de. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.